heute live aus der Radio 1 Dachlounge. Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend.
Ja, es hat geklappt. Toll. Ich freue mich. Vielen Dank. Es ist so, dass herzlich willkommen zum Freitagssalon. Wir sind nicht im Gorki-Theater, wo wir sonst immer sind, sondern im ungefähr 25. Stockwerk eines RBB-Sendeturms mitten in der Stadt. Ich glaube, das sind 25 Stockwerke gewesen, weil ich fahre nicht so gerne Fahrstuhl und bin zu Fuß raufgekommen und habe jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, um wieder halbwegs atmen zu können. Mir gegenüber sitzt ein fröhlicher, ausgeruhter Klaus Lederer, Fahrstuhlfahrer, früher mal Vorsitzender der Berliner Linkspartei, inzwischen richtiger Kultursenator, ja, also der erste, den die Stadt seit vielen, vielen Jahren hat, damit Chef von 140 Bühnen, 175 Museen und von Chris Derkon. Herzlich willkommen, Herr Lederer, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Abend.
Damit sind dann schon die beiden Felder beschrieben, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde, über die Berliner Kultur- und Stadtpolitik und über die Linke. Herr Lederer, am Wochenende haben wir Unterlagen kennengelernt, die darüber Auskunft geben, wie die Superreichen und die Konzerne Steuern vermeiden. Diese Unterlagen werden Paradise Papers genannt, weil die Welt eben für die Reichen ein Paradies ist und für den Rest die Hölle vielleicht, ich weiß nicht. Und was mich am meisten aufgeregt hat an der ganzen Geschichte ist, dass das meiste von dem, was wir da gesehen haben, wahrscheinlich völlig legal ist. Wie kann das denn sein?
Also was mich fürchterlich aufgeregt hat an der Geschichte ist, dass es nicht das erste Mal ist und dass die Rituale genau wieder dieselben waren. Man beklagt sich darüber, dass es Steuerschlupflöcher gibt, aber man schließt sie nicht. Und das wäre eigentlich Aufgabe von Politik im europäischen Maßstab, genauso wie im nationalen Maßstab, dafür zu sorgen, dass ein Steuersystem existiert und ein Steuersystem auch umgesetzt wird, was genau solche Steuerschlupflöcher nicht erlaubt. Insofern, das regt mich auch auf. Man braucht vermutlich politische Mehrheiten in diesem Land, die bereit sind, dieses Problem auch wirklich anzugehen.
Aber Sie haben es ja eben gesagt, eigentlich kennt man viele von diesen Firmen schon, man kennt auch viele von diesen Praktiken schon und das kommt dann hoch und dann gibt es eine große Aufregung und dann vergessen wir alle es wieder. Und die Frage meine ich jetzt ganz ernst, das ist jetzt nicht eine Spaßfrage. So, warum vergessen wir es so schnell?
Also ich vergesse es nicht. Sondern ich versuche es immer wieder zu thematisieren, dass es eine Armuts- und Reichtumsverteilung in unserer Gesellschaft gibt, die zum Himmel schreit, dass während die privaten Vermögen immer stärker anwachsen, die öffentlichen Kassen immer leerer werden und die Reproduktion der Gesellschaft sich letztlich durch erhöhte Verschuldung immer größerer Teil der Bevölkerung generiert. Und das ist aber eine Frage, die muss politisch angegangen werden. Was wir zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass wir derzeit in der Situation sind, dass es den politischen Willen nicht gibt. Es gibt die Krokodilstränen, die Rituale sind, wie gesagt, immer wieder dieselben. Es kommen solche Leaks, diese Leaks werden öffentlich. Sie werden von Journalistinnen und Journalisten in Netzwerken ausgewertet und ins Netz gestellt. Dann regen sich einige darüber auf, dass diese oder jene Person da auf diesen Listen steht. Diesmal ist es dann der Sänger einer Popband, oder Rockband, die sich sozusagen, was die ganze Sache bigott macht, ansonsten ja auch immer in Veranstaltungen engagiert, in denen das Unrecht der Welt angeprangert wird. Und das Problem ist, es wird als eine moralische Frage, nicht als eine politische Frage verhandelt und diskutiert. Und für mich ist der zentrale Punkt Kapitalismus. Man muss über Kapitalismus reden, man muss über Kapitalismuskritik reden. Und dazu gehört eben auch, dass wir in einer Gesellschaftsreproduktion existieren, da, wo große Vermögen existieren, immer noch neuere, zusätzliche große Vermögen, Mehrwertanhäufungen produziert. Und während der Zeit des keynesianisch-fordistischen Regulierungsmodells, also in den 60er, 70er Jahren, gab es den Versuch, das einzuhegen, gab es den Versuch, einen gewissen Ausgleich zu schaffen zwischen Kapital und Lohnarbeit. Und in den 70er, 80er Jahren mit zunehmender Öffnung der Ökonomien und Internationalisierung der Ökonomien sind sukzessive alle Versuche aufgegeben worden, da ernsthaft was dagegen zu tun.
Also um das nochmal mit Zahlen zu unterstreichen, was Sie gesagt haben, es gibt inzwischen 1542 Dollar Milliardäre auf der Welt, die über ein gesamtes Vermögen von 4,5 Billionen Dollar verfügen. Und die Zahlen sind irgendwie so ein bisschen abstrakt, weil es könnte jetzt auch mehr oder weniger sein. Was vielleicht ein bisschen konkreter macht, ist, dass die Vermögenskonzentration heute wieder so groß ist, wie sie 1905 war. Komischerweise, damit kann ich mehr anfangen als mit diesen anderen Zahlen. Dann ist das sozialdemokratische Zeitalter vorüber?
Es ist jedenfalls so, dass das sozialdemokratische Zeitalter vorausgesetzt hat, zumindest in einem gewissen Rahmen über Zollgrenzen, über nationalstaatliche Grenzen den Kapitalverkehr zu regulieren. Einerseits, andererseits über Steuern einen Teil des Mehrwerts abzusammeln und für öffentliche Zwecke auszugeben. So, ich bin ja auch für Europa zuständig, nicht nur für Kultur. Ich finde das auch ein extrem wichtiges Thema. In dem Maße, in dem sich die Kapitalreproduktion internationalisiert hat, bräuchte es internationale Regulative, um das wieder einzuhegen. Also um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen, um zumindest den Kapitalismus zu zähmen, um sich die Perspektive, so würde ich als Linker sagen, als Sozialist sagen, um sich die Perspektive zu eröffnen, ihn irgendwann auch mal zu überwinden. Denn das muss ja die zentrale Herausforderung sein. Nicht nur das Mildern oder das teilweise Einfangen solcher Prozesse, sondern das Überwinden solcher Prozesse durch eine Transformation hinweg vom Kapitalismus in eine Ökonomie, die den Menschen dient und nicht der Mehrwertproduktion dient. Und die Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union, die sich tatsächlich aufgemacht haben, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu erzeugen, weigern sich aber beharrlich, zum Beispiel sowas wie gemeinsame Steueruntergrenzen einzuführen, die ja wohl das Minimum wären. Sondern sie leben alle davon in einem Wettbewerb untereinander, um immer niedrigere Verhältnisse, um immer niedrigere Steuern und Lohnnebenkosten zu konkurrieren. Das ist natürlich ein Wettbewerb nach unten. Man kann nach Indien gucken, wohin es im Extremfall führt.
Schönes Beispiel, um das ein bisschen zu illustrieren. Der Apple-Konzern soll im Jahr 2014, sagt jedenfalls die EU, für die in Europa erzielten Gewinne 0,005% Steuern gezahlt haben. Können Sie sich mal überlegen, was das bedeutet. So einen Steuersatz hätten wir, glaube ich, alle gerne. Apple sitzt in Irland und dort wollte man von Apple auch gar nicht mehr Steuern nehmen. Und dann hat die EU-Kommission die Iren immer gedrängt, ihr müsst jetzt mal ein bisschen kassieren, und hat dann irgendwann gesagt, okay, ihr macht das nicht freiwillig, dann verklagen wir euch jetzt. Wir als EU-Kommission verklagen euch, Irland, 13 Milliarden an Steuern nachzufordern, aber die irische Regierung will das Geld nicht haben. Sie wollen es einfach nicht haben, die Iren.
Weil sie es als, kann ja ihren Begriff benutzen, Standortvorteil betrachten, dass man bei ihnen relativ günstig
Aber ich will nur sagen, wenn das System so verrottet ist, dass die Regierungen selber schon kein Interesse mehr daran haben zu verdienen, weil sie im Grunde quasi Außenstellen der Konzerne sind, dann ist so die Hoffnung auf Reform oder Veränderung nicht so groß, oder?
Naja, man kann natürlich auch auf den großen Knall setzen. Davon halte ich nicht allzu viel, zumal in der Vergangenheit der eine oder andere Knall auch genau in eine andere Richtung losgegangen ist. Und man kann sich am Ende unter nicht nur kapitalistischen, sondern möglicherweise auch sehr nationalistischen und autoritären Verhältnissen wiederfinden. So oder so glaube ich, dass man die ganze Debatte nicht als moralische Debatte, sondern als tatsächlich politische Debatte führen muss. Also wir erleben ja beispielsweise jetzt am Fall der Air Berlin Pleite eine Situation, dass der Chef von Sianze sich nochmal 5 Millionen Absicherung garantiert hat, dann das Ding in die Insolvenz gefahren hat und das Land Berlin, interessanterweise Bayern, Nordrhein-Westfalen und der Bund nicht, die beteiligen sich nicht daran, geben jetzt Steuermittel aus, um eine Transfergesellschaft zu schaffen, damit die Beschäftigten, die jetzt auf der Straße sitzen, eine Zukunftsperspektive hier in Berlin bekommen. Das ist natürlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wir kommen ihr aber nicht durch moralische Anklage allein bei, sondern man muss dann in der Tat auch mal sagen, Kapitalismus hat ein Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell besteht eben in der Aneignung von Mehrwert durch produzierte Arbeit, und wenn ich nicht daran gehe, darüber nachzudenken, wie ich dieses Modell überwinde, muss ich mit ökologischen Katastrophen leben, muss ich mit permanenten ökonomischen Krisen leben und muss ich mit einem Maß an sozialer Verelendung leben, der dann im Übrigen im Zweifelsfall auch Konsequenzen hat für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Gesellschaft erodiert schlicht. Und das ist das Problem. Ich glaube nur, es hat keinen Sinn, wie gesagt, das moralisch zu verhandeln, sondern man muss sich damit politisch auseinandersetzen.
Da bin ich absolut bei Ihnen, aber gerade wenn wir uns politisch damit auseinandersetzen, müssen wir feststellen, also ich sag mal, die Leute rennen jetzt nicht geradezu in Scharen in die Arme der Linkspartei, um das Problem zu lösen. Woran liegt das?
Ich glaube, dass in Krisenzeiten generell es könnte ja alles schlimmer kommen, wir setzen mal auf das, was da ist, Prozess existiert. Oder so eine Denkweise, so eine konservative Denkweise, dass also Krisenzeiten oftmals dazu führen, sich an dem zu orientieren, was man kennt und nicht den Versuch zu unternehmen, Neues zu probieren. Ich glaube im Übrigen darüber hinaus, dass eine Linke nicht nur und an sich und per se auf Wahlen oder auf parlamentarische Mehrheiten setzen kann, sondern versuchen muss, und da hat meine Partei tatsächlich noch eine ganze Menge zu leisten, auch mit klugen Ideen in Bündnisse zu gehen. Also letztlich geht es um die Frage Solidarität gegen Ellenbogengesellschaft. Es geht um die Frage, ob man es hinbekommt, auch über Gruppen hinweg,
die Leute dazu kriegen. Und was ich immer nicht verstehe ist, und ich schreibe ja auch ganz viel immer über diese Themen, und diese Sachen jetzt mit diesen Steuern, das liegt für mich so klar auf der Hand. Da sind diese Konzerne und die Superreichen und dann gibt es diese Gesetze. Und diese Gesetze nützen überhaupt nur diesen Superreichen, weil normale Leute, die können davon gar nicht profitieren, die kommen gar nicht in den Genuss dieser Gesetze. Und trotzdem wählen die Leute aber immer wieder Regierungen, die genau diese Gesetze machen. Statt dass die Leute sagen, ach nee, komm, diese Regierung, die ist jetzt seit 12 Jahren an der Macht, 14 Jahre an der Macht, da hat an den Gesetzen nichts geändert, da wähle ich jetzt mal jemand anderen. Und das checke ich nicht, weil am Informationsdefizit kann es nicht liegen. Denn in der Zeitung können Sie es lesen, Sie können es im Internet nachlesen. Ist jetzt ja nicht so wie in China, wo dann irgendwie Facebook abgestellt wird. Die Informationen liegen ja da und die Leute wählen trotzdem anders. Ist es Ihnen vielleicht nicht so wichtig?
Also ich glaube, die Leute gibt es nicht. Die Gesellschaft ist weitaus differenzierter zu betrachten und der Linke
Mehrheit,
hat sich zumindest
Mehrheit,
in der Jüngzeit. Ja, das ist in der Tat so. Man darf immer nicht vergessen, dass in Deutschland, gemessen an anderen Ecken dieser Welt, die Leute sich selbst noch in einem vergleichsweise komfortablen Zustand wähnen. Und gucken wir uns um, ist das ja relativ gesehen tatsächlich auch so. Die Leute gucken in andere europäische Länder oder die gucken in andere Teile der Welt und sagen, na, wir gehören hier eigentlich noch zu denen, die von diesen globalen Ungerechtigkeiten und von diesen ökonomischen Reproduktionsprozessen ganz gut profitieren. Was ja real auch stimmt. Also gucken wir uns die Zustände in anderen Teilen der Welt an, gucken wir uns die Zustände in den Ländern des Südens an, dann gehören wir, selbst diejenigen, die hier tendenziell eher im unteren Einkommensdrittel der Gesellschaft leben oder im unteren Einkommensfünftel der Gesellschaft leben, immer noch deutlich besser als woanders. Letztlich bleibt nichts anderes, als tatsächlich immer wieder Aufklärungsarbeit zu leisten, tatsächlich auch immer wieder zu skandalisieren, allerdings tatsächlich zu skandalisieren in dem Sinne, dass man versucht, tatsächlich die tiefen Schichten der gesellschaftlichen Aneignung offenzulegen. Das ist mir persönlich tatsächlich ganz wichtig.
Aber ich habe den Eindruck, dass von diesen Krisen, die ich auch übrigens für Krisen des Kapitalismus halte, im Moment die Rechten mehr profitieren als die Linken. Die AfD ist jetzt ja mit einem wirklich sehr respektablen, das ist immer das Einzige, was an der AfD respektabel ist, Ergebnis in den Bundestag gekommen. Und wie ist das denn passiert? Haben die besseren Politiker als die Linkspartei oder haben die besseren Argumente?
Also die 13% AfD betrachte ich als ein Problem, aber ich betrachte sie eigentlich als ein abgeleitetes Problem. Wir wissen aus den Mitte-Studien, wir wissen aus den Heidmeier-Studien, dass es in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten immer ein gewisses Maß an, immer einen gewissen Anteil innerhalb der Bevölkerung gegeben hat, der für nationalistische, der für rassistische, der für antisemitische, für antidemokratische, für autoritäre Denkweisen offen war. So. Und wenn ich in die 90er Jahre, in die 80er Jahre zurückgucke, dann war am rechten Rand der CDU zum Teil auch salonfähig, immer mal wieder zuzuspitzen, immer mal wieder auch mit solchen Thesen zu hantieren. Wenn ich mich beispielsweise an die Debatte erinnere, in der Zeit, in der AIDS hier in der Bundesrepublik Deutschland zum Thema wurde, was da zum Teil an Hexenjagd inszeniert worden ist vom rechten Rand des Parteienspektrums, also bis hin zu, man muss die Leute in Lager sperren und ähnliches, hat den Impetus autoritärer Lösungen ja schon in sich. Der Unterschied zu heute besteht darin, dass in einer Krisensituation sich eine Partei gebildet hat, die sich von der CDU, die sich von der NPD dadurch unterscheidet, dass sie als bürgerliche normale Partei daherkommt. Und diese Partei hat in der Tat in bürgerlichen Milieus auch einen starken Rückhalt. Und diese Partei macht etwas sagbar, was früher öffentlich als unsagbar galt. Ich finde im Übrigen auch zu Recht als unsagbar galt. Und ist damit in der Lage, das diskursive politische Koordinatensystem nach rechts zu verschieben. Wenn ich mir aber angucke, was die AfD einerseits vertritt und was andere Parteien, auch die Große Koalition in den vergangenen Jahren gemacht hat, dann wird man sehr schnell feststellen, dass sie anstatt die soziale Frage, die demokratische Frage aufzuwerfen, und das gilt selbst in den Medien zu einem nicht geringen Teil, dass sie die Agenda der AfD, wir haben nur ein Problem, das sind die Geflüchteten. Wir haben nur ein Problem, die rennen uns jetzt die Bude ein. Wir haben nur ein Problem, wir sind hier fremd im eigenen Land. Also nationalistische, rassistische Denkweisen in einer bürgerlichen Form sagbar gemacht haben. Und an der Stelle muss man sich da nicht wundern, wenn die Leute sagen, na, jetzt kann ich die auch als Original wählen.
Kann es nicht auch sein, dass die Linken selber auch einen Teil der Verantwortung dafür tragen, dass es, obwohl es sozusagen eine Krise des Kapitalismus gibt, für die Linken selber nicht so fürchterlich gut läuft? Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit diesem Zitat, was ich hier stehen habe von der Soziologin Eva Illouz. Es läuft aber kurz gesagt darauf hinaus, das ist jedenfalls die These dieser Frau, die ich für sehr klug halte, dass die Linken sich zu viel mit Genderklos beschäftigt haben und zu wenig mit der sozialen Realität der Menschen im Land.
Dem muss ich mich leider tatsächlich absolut entziehen. Ich finde das nicht richtig. Ich finde, man kann sich gegen... Also es gibt unterschiedliche Formen der Ausgrenzung, es gibt unterschiedliche Formen, Leute zu diskriminieren und es gibt unterschiedliche Formen, Leuten Lebensregeln vorzugeben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und ich möchte mich nicht zwischen sexistischen, rassistischen Praktiken einerseits und sozialer Gerechtigkeit andererseits entscheiden. Beides gehört für mich untrennbar zusammen. Und ich sehe mit einer gewissen Sorge, wenn auch in meiner eigenen Partei teilweise irgendwie so eine Frage aufgeworfen werden wie, naja, wenn die jetzt alle AfD wählen, müssen wir uns da nicht sozusagen auch ein bisschen an der Agenda der AfD orientieren. Meine These ist, wenn die Linke das macht, erledigt sie sich vollends. Wenn die Linke auf diese schiefe Bahn kommt, gibt es kein Halten mehr. Eine Linke kann nur eine Linke sein, wenn sie soziale Gerechtigkeitsfragen, Demokratiefragen mit demselben Stellenwert behandelt wie Rassismus, wie Ausgrenzungsfragen, wie Antisemitismus und andere. Und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, meine Solidarität hört bei der Staatsbürgerschaft oder bei der Bevölkerung auf, die hier schon seit 5 oder 6 Generationen lebt und alle anderen interessieren mich nicht. Wir sind ein Planet, die sozialen Ungerechtigkeiten bedingen einander. Deutschland profitiert im Übrigen auch von diesen internationalen Ungleichgewichten und von einer internationalen Kapitalreproduktion, wo Deutschland immer zu den Gewinnern gehört, egal ob Griechenland in der Krise ist, ne, man könnte das jetzt noch ellenlang fortsetzen. Und deswegen kann man die Fragen nur miteinander behandeln. Und inzwischen ist die Welt in einer Weise globalisiert, dass man die Probleme auch nur noch in einem größeren Maßstab und globalisiert angehen kann.
Das Interessante an diesem Konflikt, über den wir gerade reden, den es, glaube ich, tatsächlich gibt in der Linken zwischen so einer so internationalistischen, irgendwie liberalen Kulturlinken auf der einen Seite und so einer vielleicht etwas nationaleren, klassenkämpferischeren Sozialausgleichslinken auf der anderen Seite, eigentlich ist es ja gar kein Konflikt. Eigentlich müsste man meinen, es müsste 2 Seiten einer Medaille sein, so wie Sie es eben beschrieben haben. In der Realität Ihrer Partei ist das aber nicht so. In der Realität Ihrer Partei wird darüber so gestritten, als sei es ein Entweder-Oder. Das verstehe ich auch politisch-analytisch nicht so richtig. Naja, eigentlich kann man doch sagen, Katja Kipping und Sarah Wagenknecht können doch super zusammen Käffchen trinken und die eine macht das und die andere macht das und für die Partei ist es gut. Stattdessen hat man das Gefühl, es geht darum, wer am Schluss übrig bleibt.
Also ich engagiere mich jetzt seit einem Jahr sehr engagiert hier auf der Berliner Ebene und habe vollends damit zu tun, hier Probleme der Stadt zu lösen. Insofern bin ich da gar nicht unbedingt so nah dran an diesen Konflikten. Ja,
nicht
ich
jetzt weiß in die nicht, Büsche schlagen. Ne?
Ich schlage mich nicht in die Büsche. Ich erkläre nur, man soll von den Dingen reden, von denen man was versteht. Ich habe schon den Eindruck, dass der Konflikt zwischen den beiden Personen nicht nur und nicht in jeder Hinsicht ein inhaltlicher Konflikt ist. Aber das schiebe ich jetzt mal beiseite. Ich will aber bestreiten, dass eine nationale Linke und eine internationalistische Linke 2 Seiten ein und derselben Medaille sind. Eine Linke kann nur internationalistisch sein, sie kann nicht national sein, dann ist sie keine mehr. Das würde ich hier an dieser Stelle ganz klar sagen wollen und darauf bestehe ich auch. Und wenn einer sich hinstellt und sagt, ein Linker, ein sich selbst nennender Linker, sich hinstellt und sagt, ich muss mich hier vor allem erstmal um den deutschen Arbeitnehmer kümmern oder den deutschen Arbeiter kümmern, dann bedauerlicherweise bedient er genau die Ressentiments, die er eigentlich bekämpfen muss. Und dann muss er sich nicht wundern, wenn er indirekt genau denjenigen recht gibt, die er eigentlich bekämpft.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 nicht aus dem Gorki-Theater wie sonst, sondern aus einem Masurenallee. Ja? Also ich sitze hier mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer und wir reden über das echte Leben. Herr Lederer, ich habe das richtig verstanden. Sie wurden im Frühjahr in den Aufsichtsrat des Pannenflughafens BER gewählt und schon im Mai waren Sie dann wieder draußen. So schnell die Lust verloren?
Nein, das war schlicht und ergreifend so, dass der regierende Bürgermeister und die Grünen und wir uns verständigt haben, dass wir mit Senatoren in diesen Aufsichtsrat gehen. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Brandenburger eine neue Sortierung des Aufsichtsrats vorgenommen haben, der regierende Bürgermeister sagte, ich gehe da jetzt raus und übergebe die Verantwortung für den Aufsichtsratsvorsitz an einen brandenburgischen Staatssekretär, sind wir auch mit Staatssekretären reingegangen. Mein Staatssekretär Gary Wob ist jetzt in diesem Aufsichtsrat. Die Themen beschäftigen uns deswegen kein bisschen weniger.
Und hat er jetzt mehr Falten als vorher und so tiefe, so Tränensäcke unter den Augen?
Ich würde mal sagen, er hat vor allem mir gegenüber einen Vorteil und das darf man gar nicht unterschätzen. Er hat tatsächlich mehr Freiraum und mehr Möglichkeit und mehr Zeit, sich intensiv dort in die Kontrolle der Unternehmensgremien einzuklinken. Und das ist auch dringend nötig.
Sie sind ja Jurist. Sie haben über öffentliche Unternehmenswirtschaft promoviert und Sie haben sogar gelehrt zu diesem Thema. Das heißt, im Unterschied zu vielen anderen Menschen, die sich vorher mit dem BER beschäftigt haben, verstehen Sie wirklich was von der Materie. Schaffen Sie das in radiotypischen 1,30 zu sagen, was da schiefgelaufen ist?
Also ich glaube, dass das schiefgelaufen ist, insbesondere bis 2012, 2013, dass politische Vorgaben gemacht wurden, ohne sich Gedanken darum zu machen, wie sie eigentlich umgesetzt werden können. Also es wurde nicht erst geplant und dann gebaut, sondern es wurde erst gebaut und dann wurde geguckt, wie man plant. Sodass wir 2012 dort einen Flughafen stehen hatten, der eine Flughafenhülle war. Aber da drin befand sich de facto kein Flughafen. Der war in nichts genehmigungsfähig. Und da haben die Unternehmensgremien ihre Aufgaben nicht erfüllt. Und da hat Steuerung und Überwachung des Projekts war nicht getrennt, sondern viel zusammen. Und das ist ein Problem. Immer wenn Bauvorhaben auf diese Art und Weise durchgeführt werden, muss man sich am Ende nicht wundern, wenn sie gegen die Wand fahren.
Aber nun ist ja, alle reden zwar immer über diesen Flughafen, aber eine Baustelle, an der ich zum Beispiel jeden Tag vorbeifahre, wenn ich ins Büro gehe, und zwar wirklich seit vielen, vielen Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 2003, ist die Sanierung der Staatsbibliothek. Das sind jetzt 14 Jahre, die Kosten haben sich vervierfacht im Verhältnis zu den Schätzungen.
Staatsoper.
Nee, ich meine wirklich die Staatsbibliothek.
Preußischer Kulturbesitz?
Naja, da unter den Linden, dieses, wo Sie da schon...
Ja.
Sehen Sie, Sie haben sich schon so an die Baustelle gewöhnt, dass Sie es als Baustelle gar nicht mehr wahrnehmen, aber das ist immer noch Baustelle.
Ich frage jetzt einfach, um welches Bauvorhaben sich handelt.
Und es ist der totale Wahnsinn. Also ich meine, in der Zeit, ich weiß gar nicht, was man da alles hätte machen können. Was ist denn hier, das ist wie in der Zeit der Kathedralen, das ist wie mit dem Kölner Dom. Alles, was in Berlin angefangen wird, das werden so Generationenprojekte. Warum ist das so? Meine Frage direkt, kann es sein, dass diese Stadt unfassbar schlecht gemanagt ist?
Es kann auf jeden Fall sein, dass diese Stadt lange Zeit Bauprojekte falsch gemacht hat. So, jetzt muss man mal sagen, beispielsweise die Staatsbibliothek ist gar kein Berliner Projekt, aber bei der Staatsoper, deswegen habe ich gefragt, weil die Staatsoper ist tatsächlich ein Berliner Bauprojekt, ist es ein bisschen ähnlich gelaufen. Man hat eigentlich erst losgelegt und dann so sukzessive Stück für Stück nachgeplant. Die Kosten sind explodiert, die Zeit ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Aber um mal bei den Flughafenmetaphern zu bleiben, wir sehen natürlich, weil die in keiner Zeitung berichtet werden, auch nicht die Projekte, die im Zeitrahmen und im Kostenrahmen fertig werden. Das ist nämlich so, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist es eine Meldung. Wenn ein Flugzeug sicher landet, ist es keine Meldung. So, also es fallen mir ein paar Bauprojekte ein, die sind echt problematisch, die sind schlecht gemanagt worden, mit ganz großer Sicherheit. Und zwar aufgrund politischer Vorgaben und nicht aufgrund schlechten Managements durch die Verwaltung. Davon bin ich auch ziemlich überzeugt. So, aber es gibt eben auch zum Glück einen Haufen anderer Bauprojekte, die wir vernünftig fertig bekommen.
Aber ganz kurz nochmal zu der Frage, die Verwaltungspraxis in so einer Stadt. Wir können ja auch noch mal uns erinnern an das Lage so, als die Flüchtlinge kamen und in allen Teilen Deutschlands, insbesondere in Bayern, wo man sie politischerseits am wenigsten haben wollte, hat man es verwaltungsmäßig am besten hingekriegt. Berlin dagegen war doch eine relativ erbärmliche Performance, glaube ich, nennt man das im Wirtschaftsdeutsch. Woran liegt das? Das kann doch nicht sein. Ich dachte, das hier ist hier die Hauptstadt sozusagen des preußischen Beamtentums und so. Und die kriegen es am wenigsten auf die Reihe. Das kann doch nicht sein.
Also wir haben in der Tat immer noch ein Personalproblem im öffentlichen Dienst. Nachdem die Berlin-Förderung seinerzeit auf null innerhalb von 5 Jahren gefahren worden ist und bis 2001 erstmal so weitergewirtschaftet worden ist in Berlin durch die damalige Regierung Diebken, als würde am Jahresende ein Scheck aus Bonn kommen und die Restsumme ausgleichen, ist eben dann in der Tat 12 Jahre lang ganz massiv gespart worden, gekürzt worden. Und Stellen sind nicht besetzt worden, der öffentliche Dienst wurde runtergefahren, weil die Stadt eben in der Tat kurz vor der Pleite stand und die anderen Bundesländer und der Bund sich geweigert haben, Berlin da zur Seite zu stehen. So, jetzt sind Einnahmen und Ausgaben halbwegs im Lot. Der Schuldenberg ist immer noch da. Mit einer großartig anderen Steuerpolitik ist auch mit Jamaika vermutlich jetzt nicht zu rechnen. Und jetzt ist die Situation, dass wir in der Tat im öffentlichen Dienst eine ganz massive Personalaufbauoffensive gestartet haben. So, also wir sind jetzt in einem großen Maßstab dabei einzustellen im Land Berlin, in den völlig unterschiedlichsten Bereichen. Und trotz alledem wird man so eine Sache wie in den Standesämtern, in den Bürgerämtern noch eine Weile haben. Es dauert nämlich. Es dauert, die Leute auszubilden. Es dauert, die Leute in den Prozess reinzubekommen. Und wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Berlin hat ewig schlechter bezahlt als Bund oder Brandenburg. Und wir konkurrieren hier ja auch mit anderen Beteiligten darum, qualifiziertes Personal zu bekommen. Und wenn ich hier eine halbe Stunde fahren muss und als Kita-Erzieherin deutlich mehr verdiene, dann überlegt sich mancher dann doch eher nach Brandenburg zu gehen. Wir haben jetzt im Grunde in den letzten 2 Jahren angefangen, in Berlin dieses Thema massiv anzugehen und auch dafür zu sorgen, dass wir wieder Lohngerechtigkeit herstellen, dass auch Leute sich tatsächlich bewerben und motiviert sind, hier im Berliner öffentlichen Dienst zu arbeiten.
Wie hoch sind die Schulden von Berlin im Moment? Wissen Sie,
Wir sind immer noch um die 60 Milliarden.
60 Milliarden?
Ja.
Und wann sind die abbezahlt?
Also im Augenblick, wo wir sozusagen wir investieren jetzt. Wir investieren die Überschüsse aus dem Haushalt tatsächlich in die Stadt und wir zahlen den Mindestbetrag oder zahlen nur ab den Mindestbetrag, den wir abzahlen müssen, gemäß verfassungsrechtlicher Regelung, weil ich im Übrigen persönlich auch der Überzeugung bin, und das trägt die Koalition, dass die Investitionen in den öffentlichen Dienst, die Investitionen in Schulen, in Wohnungsbau, in Kitas, letztlich die ökonomisch klügere Politik darstellen. Denn wenn ich jetzt anfange, diesen Schuldenberg abzutragen, dann verfällt mir die öffentliche Infrastruktur nur noch weiter. Und je weniger ich tue und je weniger ich für den sozialen Zusammenhalt tue, desto größer werden die Folgelasten für die Zukunft. Das ist also völlig schwachsinnig, so zu agieren. Also wie die Neoliberalen es fordern. Wir zahlen mal Schulden ab und lassen die öffentliche Infrastruktur verfallen. Das ist ja nichts anderes als Schulden auf die Zukunft, Wechsel auf die Zukunft einzugehen. Insofern völlig unsinnig. Trotzdem bleibe ich dabei, wir kriegen diesen Schuldenberg nur los, wenn sich die Steuerpolitik in der Bundesrepublik insgesamt ändert, wenn es tatsächlich endlich Einkommenssteuersätze gibt, mir reichen die erstmal vielleicht der wie zu Helmut Kohls Zeiten, oder wenn wir über eine Vermögenssteuer ernsthaft reden, also wenn die großen Vermögen und tatsächlich auch die Wertschöpfung auf eine angemessene Art und Weise belastet wird. Da kommen wir nicht drum rum.
Das sieht jetzt mit der Jamaika-Koalition nicht so gut aus, nicht?
Ist zu befürchten, ja. Also muss man weiter Druck machen. Ich hoffe, dass die Gewerkschaften da auch mal ein bisschen mutiger werden, dass auch andere Beteiligte da inzwischen mal ein bisschen mutiger werden. Da müssen wir einfach weiter für kämpfen. Hilft ja nichts.
Wären Sie für politische Gewerkschaften?
Ich wünschte mir, dass Gewerkschaften erstmal die Rechte ihrer Beschäftigten vertreten, aber darüber hinaus auch begreifen, dass es nicht mit einem Tarifabschluss getan ist, sondern dass es auch mit einer gerechten Steuerverteilung, dass es auch eine gerechte Steuerverteilung braucht. Das tun Sie im Übrigen auch, Sie sind mir da deutlich zu leise.
Ja, ich frage das nur, weil ich am Freitag so ein Gespräch habe mit dem Chef vom DGB, und da geht es dann eben um die Frage politische Gewerkschaften, und nun ist das ja inzwischen ein anderer Mann als früher, aber früher, Sommer hat ja immer gesagt, wir sind kein Verein zur Verbesserung der Welt, sondern sollen uns um die Interessen unserer Beschäftigten kümmern.
Ich glaube, dass Gewerkschaften sich heute nicht mehr nur um die Interessen ihrer Beschäftigten kümmern können, weil das normale Arbeitsverhältnis, von dem immer so die Rede ist, was es ja so eigentlich auch nie gegeben hat, aber das, also 40-Stunden-Woche, vernünftige Altersabsicherung und so weiter, wer kann denn heute noch eine durchgehende Erwerbsbiografie nachweisen? Und wenn ich mir nicht Gedanken darum mache, wie ich neben dem ganz normalen Rentensystem, Gesundheitssystem, was ich habe, auch etwas dafür tue, dass diejenigen, die keine 40-jährige durchgehende Erwerbsbiografie aufweisen, nicht ins Elend fallen, dass Hartz IV nicht Abstiegsängste erzeugt. Das hat im Übrigen auch nochmal was damit zu tun. Ich glaube, Abstiegsängste, die existieren, wenn Leute ins Nichts fallen, sind auch nicht der einzige, das muss man allerdings auch sagen, aber sind auch ein erstklassiger Humus für Ellenbogenmentalität, erstmal ich, dann eine Weile nix, und für Entsolidarisierung der Gesellschaft.
Und Schuldenschnitt für Berlin, das macht man nicht, dass man so, wenn man den Griechen kein Geld erlässt man den Berlinern auch keins.
Naja, ich muss mal sagen, also ich hätte nichts gegen einen Schuldenschnitt. Man kann uns gerne Schulden erlassen, was sollte ich da dagegen haben?
Aber das ist irgendwie nicht so üblich, oder? Dass man in so einem Bundesland so 60 Milliarden werden so abgeschrieben. Und
also kennen Sie einen Fall, wo es schon mal geklappt hat?
Nee, aber ich bin ja
ich auch
kein...
nicht.
Gut. Okay, dann leben wir weiter mit den 60 Milliarden Schulden, ja? Dann,
Nee, wir müssen dafür sorgen, dass hier tatsächlich Solidarität als zentrales Markenzeichen von Politik wieder zurückerrungen wird. Und ich mache mir nicht vor, dass es leicht wird. Aber ich kämpfe jetzt seit 25 Jahren dafür. Ich werde es auch die nächsten 25 noch tun, wenn ich die durcherlebe.
Nun sind Sie ja der erste richtige selbstständige Kultursenator seit sehr, sehr langer Zeit. 10 Jahre, keine Ahnung, ungefähr. In der Zwischenzeit war das ja dann angesiedelt beim Bürgermeister. 2% des Gesamtetats von Berlin stehen Ihnen zur Verfügung. Das klingt jetzt nicht so richtig viel, ne?
Also 1,9 sind es jetzt. Und wenn der Haushalt im Dezember vom Abgeordnetenhaus beschlossen wird, werden es danach 2,3 sein.
Ah.
Wir haben also jetzt in diesem Jahr den größten Zuwachs im Kulturbereich, den es seit Mauerfall gegeben hat. Und da seitdem gibt es ja erst eine Vergleichsgröße für Gesamt-Berlin, kann man sagen. Ich glaube, dass generell, das gilt nicht nur für Berlin, dass generell ein deutlich höherer Anteil für Bildungs- und Kulturausgaben fällig wären. Denn es geht ja gerade bei Bildung und Kultur um die Frage, wie sich eine Gesellschaft über die Zukunft verständigt. Und Kultur gilt, das ist ein Riesendilemma. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte dieses Ressort machen hier in Berlin als Stellvertreter des regierenden Bürgermeisters und möchte ein eigenständiges Kulturressort haben, um deutlich zu machen, dass Kultur keine Nebensache ist, kein Luxus ist, keine Sache, die man irgendwie noch machen kann, wenn noch ein bisschen Geld übrig bleibt, sondern dass Kultur ein Kulturministerium, eine Kultursenatsverwaltung eigentlich ein Infrastrukturministerium ist. Also eine Gesellschaft ohne Kultur, ohne kulturelle Bildung vom Kindesalter an, eine Gesellschaft, die sich nicht leistet, fern von der Kulturindustrie einerseits und von den Zumutungen von Verdrängung in der Stadt andererseits, die wir hier ganz real haben, die ich auch permanent spüre, sich eine Kulturszene zu leisten, die mal auch den Leuten, die nicht nur berieselt und nicht nur irgendwie unterhält, das ist auch okay, aber die darüber hinaus auch Menschen zum Nachdenken darüber bringt, was eigentlich möglich wäre in so einer Gesellschaft. Denn das können Künstlerinnen und Künstler. Sie können versuchen, Möglichkeitsräume zu öffnen, Gedanken anzuregen, einer Gesellschaft in gewisser Weise einen Spiegel vorzuhalten, zum Nachdenken anzuregen. Eine Gesellschaft, die sich das nicht leistet, muss sich Bildung, sozialen Zusammenhalt, Kultur, muss sich nicht wundern, wenn sie als Gesellschaft zerfällt. Und das ist ja sozusagen das neoliberale Credo. Thatcher hat ja gesagt, es gibt sowas wie Gesellschaft nicht. Es gibt nur die Ansammlung von Individuen und Familien. Wenn man so ein Bild von der Gesellschaft hat, dann braucht man in der Tat auch keine Kultur. Oder dann ist Kultur nur das, was sozusagen sich das besser begüterte Bürgertum als Distinktion leistet, um sich sozusagen vom Pöbel fernzuhalten und um sich selber besser vorzukommen. Aber Kultur als Grundnahrungsmittel, als Grundbasis für jeden gesellschaftlichen Zusammenhalt, das ist meine persönliche Kampfaufgabe.
Also das klingt super, wenn ich jetzt im Publikum sitzen würde, hätte ich auch geklatscht, aber weil ich hier
das
sitze, muss ich jetzt leider fragen, und was heißt das?
Ganz einfach.
Was?
Was heißt das? Das heißt, dass ich, dass in dem Augenblick beispielsweise, wo ich mit einem Viertel des Etats, des Kulturetats, also bei den Konsumteam, bei den Zuschüssen, wenn ich mit einem Viertel des Etats die Opernstiftung bezuschusse und damit zweistellige, dreistellige Eurobeträge für jede Opernkarte bezuschusse, dass ich dafür sorgen muss, dass die Opern selber, und da unterstütze ich sie, sich der Aufgabe verpflichtet fühlen, soziale Hürden und Zugangshürden in der Art und Weise abzubauen, dass alle Berlinerinnen und Berliner die Chance haben, auch mal in ein Opernhaus zu gehen. Das ist übrigens nicht nur eine materielle Frage. Es ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels, sondern es ist auch eine Frage, was passiert eigentlich in den Opern? Was hat das, was dort passiert, mit der Lebensrealität von Berlinerinnen und Berlinern zu tun, die möglicherweise jetzt nicht unbedingt finden, dass Wagners Ring irgendwie unbedingt zum 5. Mal oder zum 7. Mal das ist, was mit ihrem Leben zu tun hat, sondern die, weil wir eine multiethnische Stadt sind, weil wir eine bunte Stadt sind, die vielleicht auch was eigenes Kulturelles einzubringen haben und so weiter und so weiter.
Aber das finde ich total spannend. Aber Sie sind doch nicht der oberste Spielplan-Direktor, oder? Oder doch?
Nein, überhaupt nicht. Ich kann aber beispielsweise...
Muss jetzt jeder Intendant immer kommen
Spielpläne vorlegen und sagen sie, nee, das ist nicht sozialkritisch genug, nee, das ist zu weit weg vom Leben, das ist zu viel Wagner?
Ich habe ja gesagt, Infrastrukturministerium. Mhm. Ich hab gesagt, ich stelle die Gleise hin, ich setze mich nicht in den Zug und fahre. Das ist die Freiheit der Einrichtung, das können die Intendantinnen und Intendanten entscheiden. Wenn ich aber zur Kenntnis nehmen muss, und bleiben wir mal beim Thema Opern oder beim Thema ernste Musik, dass in den vergangenen Jahren ein immer geringerer Teil oder ein immer älter werdender Teil der Gesellschaft in diese Einrichtung geht und ein immer größerer Teil mit diesen Einrichtungen gar nichts mehr zu tun haben will, dann kann ich doch anregen, dass die Intendantinnen und Intendanten, in unserem Fall sind es nur Intendanten, sich mal Gedanken darum machen, wie man das ändert. Und ich kann das anregen und unterstützen. Also wir haben ein Servicebüro gegründet im März, was dabei helfen soll, über die Veränderungen im Programm, im Personal, also Angebote zu machen, Unterstützungsangebote zu machen. Die Komische Oper fährt mit dem Operndolmetsch durch die Stadt und versucht, junge Menschen für ernste Musik zu begeistern. Mit Daniel Barenboim haben wir nach der Operneröffnung am 3. Oktober, am 7. Oktober ein Konzert für Berlinerinnen und Berliner gemacht, wo wir über soziale Verbände die Karten unter die Leute gebracht haben, damit Leute in die Einrichtung kommen, die unter normalen Umständen niemals in diese Einrichtung gehen würden. Und wenn mir danach der Intendant sagt, Klaus, das war ein tolles Erlebnis, hier waren Leute im Haus, die sind hier sonst nie. Es war ein ganz anderes Publikum, es war eine ganz andere Stimmung und es war eine ganz andere Identifikation mit diesem Haus und ein ganz anderes Erlebnis. Das sind Momente, wo ich sage, das geht in die richtige Richtung. Und wenn ich sie jetzt noch dazu bekomme, dass das regelmäßig gemacht wird, dass das regelmäßig passiert, dass die Orchester, die wir ja mit viel, viel Geld bezuschussen, sich sozusagen nicht dafür brüsten, dass sie noch von privaten Konzernen gesponsert werden und dann sozusagen steht das vorne auf den Programmen, sondern dass die eigentlichen Finanziers dieser Einrichtung, da müsste nämlich vorne draufstehen, wir danken den Berlinerinnen und Berlinern für die großzügige Subvention unserer Einrichtung, dass die unmittelbar Berührung bekommen, dass kulturelle Bildung unterstützt wird, dass ich glaube nicht, dass man die soziale Ungerechtigkeit dieser Welt dadurch löst, dass jedes Kind Klavier spielen lernt. Ich glaube aber umgekehrt auch nicht, dass es wirkliche Lösungen für die sozialen Ungerechtigkeiten dieser Welt gibt, wenn nicht jedes Kind zumindest die Möglichkeit hat, sich auch kulturell auszuprobieren und sowas wie kulturelles Lernen für sich in Anspruch nehmen zu können. Und es ist ein Elend, dass kulturelles Lernen, dass Kunsterziehung, Musik, Musikschulen, Jugendkunstschulen, dass das etwas ist, was in den vergangenen Jahren immer weiter an den Rand gedrückt wurde und die Leute werden fit gemacht für den Markt, kriegen die MINT-Fächer eingeprügelt. Ich finde, wir müssen wieder zu einem universelleren Bildungsanspruch kommen, zu dem auch künstlerische, kulturelle Bildung gehört. Und das gehört für mich zusammen. Da gehören die Einrichtungen genauso wie die Bildungseinrichtungen gehören da dazu. Wir versuchen, die Musikschulen besser auszustatten. Wir sorgen dafür, dass die Jugendkunstschulen tatsächlich fest verankert und gut ausgestattet werden. Wir unterstützen kulturelle Bildungsprojekte. Wir werden mit dem nächsten Haushalt den Projektfonds kulturelle Bildung verdoppeln. Wir unterstützen die Bezirke, indem wir den Bezirkskulturfonds verdoppeln und so weiter und so weiter. Es geht also um eine breite kulturelle Infrastruktur in der Stadt.
Sie haben... Sie haben eben ganz kurz in einem Nebensatz von Verdrängung gesprochen, die Sie erleben. Ja, ich glaube, man spricht dann vom Verwertungsdruck, der steigt, nicht? Immobilienpreise und so, nicht kommerzielle Nutzung immer schwieriger. Das, was früher Berlin so attraktiv und toll gemacht hat, alle Leute konnten hierher kommen, hier war immer irgendwo eine Ecke, wo man irgendwas machen konnte. Das wird zunehmend verdrängt. Was können Sie dagegen tun?
Also das ist im Grunde, zum einen ist es so, wir versuchen städtische Grundstücke, die existieren und die man für kulturelle Zwecke umnutzen kann, dauerhaft als Kulturorte zu sichern, wie beispielsweise die Alte Münze. Da wurde ich dann von der Opposition sehr verprügelt, weil der Bund wollte dann einen schönen Leuchtturm, House of Jazz und so hin. Und ich habe gesagt, nee, wir wollen eigentlich was für die Basiskultur in der Stadt tun, also für die freie Szene im Musikbereich tun, für die Jazzerinnen und Jazzer, was weiß ich, also was auch immer. Clubs verschwinden in der Stadt ja auch, es braucht Orte dafür. Beispielsweise, wenn die Schauspielschule Ernst Busch von der Schnellerstraße in Oberschöneweide nach Mitte zieht in ihr neues Gebäude. Man könnte jetzt die alte Schule abreißen, könnte da Wohnungen draufstellen. Früher, vor 10 Jahren, hätte das Land wahrscheinlich das verkauft, um es zu Geld zu machen. Heute sagen wir, ist doch hervorragend, wir haben jetzt diese Schauspielschule, die brauchen wir nicht mehr als Hochschule, gebt uns die in den Kulturbereich rüber, wir machen mit 10 Millionen die Brandschutzsanierung und dann haben wir ein Probezentrum für die darstellenden und performativen Künste. Also wir gucken uns um, wo existieren hier in der Stadt Räume, Wir kaufen sogar Räume, also beim Haus der Statistik, wo es auch eine teilkulturelle Nutzung gibt, da hat eine öffentliche Debatte, der Druck auf den Bund dazu geführt, dass er bereit war, dem Land das Haus der Statistik zu verkaufen.
Aber wie verhindern Sie, dass das dann zu so einem komischen öffentlich geförderten so Subkultur-Disneyland wird? Weil das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
Nö. Aber wir können natürlich erstmal muss diese Räume als öffentliche Räume erhalten, weil irgendeinen Eigentümer gibt es. Im Kapitalismus immer, jedes Grundstück gehört irgendeinem. Und wenn es kein öffentlicher Eigentümer ist, ist es ein privater Eigentümer. Und die meisten privaten Eigentümer, nicht weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil wir im Kapitalismus leben, werden diese Immobilien nutzen, um Mehrwert zu erzeugen, um sozusagen einen Profit zu generieren, eine Rendite zu erzeugen. Und über Verwertungsdruck und über Profitmaximierung haben Sie ja vorhin selber hier schon gesprochen. Also in Berlin ist derzeit Berlin ist ein attraktiver, jetzt kommt mal ein bisschen Marketing-Sprech, haben Sie ja auch gemacht, ein attraktiver Hotspot für die Grundstückswirtschaft. So, also muss ich versuchen, öffentliche Räume, genauso wie im Übrigen auch für Schulen, für Kitas und für Wohnungsbau, dem Markt zu entziehen und dafür zu sorgen, dass sie unter öffentliche Kontrolle gestellt werden. Und dann überlegen wir uns gemeinsam mit den verschiedenen Beteiligten der freien Szene und anderen, wie gibt es Formen, die entscheide ja nicht ich, du kriegst jetzt das Atelier oder du kriegst jetzt das Atelier. Also über Projektmittel, über Projektfinanzierung, die wir im Übrigen auch massiv aufstocken, entscheiden Jurys. Und diese Jurys wechseln regelmäßig.
Aber ich finde es interessant, dass es in der Stadt selber kaum noch, also vielleicht kriege ich das nicht richtig mit, aber kaum sehr sichtbaren Protest gegen diese Gentrifizierung gibt. Ja? Also ich bin seit 1988 in Berlin. Und als ich gekommen bin, war die Geschichte gerade ein Jahr her oder so, dass ins Restaurant Maxwell ein Kübel Jauche gekippt wurde. Solche Aktionen sind natürlich strafbar und so, schon klar, aber passiert kaum noch eigentlich, oder?
Stimmt.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1, live aus einem Berliner Sendeturm. Ich sitze hier mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer und wir reden jetzt doch über Chris Derkon. Also, ich weiß gar nicht, ob alle Leute das wissen. Und ich finde das Thema spannend, jetzt gar nicht irgendwie so aus Voyeurismus, sondern weil ich immer nicht genau weiß, wer weiß eigentlich, wer Chris Derkon ist, sozusagen von den normalen Menschen, die jetzt vielleicht nicht dauernd in die Berliner Volksbühne gehen. Und das ist ja wahrscheinlich die Mehrheit. Chris Derkon ist ein belgischer Kurator, der von ihrem Vorgänger, der war noch Staatssekretär, Tim Renner, geholt wurde nach Berlin, um den Intendanten der Volksbühne Frank Castorf abzulösen, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, nachdem er es viele, viele Jahre gemacht hatte. Und das gab echt Ärger. Weil, warum eigentlich?
Also die Volksbühne ist natürlich zum einen aufgrund ihrer Tradition als Haus, und das sind nicht nur die letzten 25 Jahre unter Frank Castorf, sondern das ist schon sozusagen die Gründung der Einrichtung. Es ist das Wirken von Regisseurinnen, die sich einer bestimmten Form der Avantgarde-Kultur verschrieben haben, die sich an die Stadtbevölkerung richtete, die das mit großem Erfolg getan haben, die also sozusagen durchaus ein bisschen das Gegenmodell des bürgerlichen Selbstfeiertheaters waren. So. Und dann kam 25 Jahre Frank Castorf, und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass das in der Tradition von beispielsweise Benno Besson und anderen, dass das sich tatsächlich in dieser Tradition bewegt hat, und das natürlich auch mit einem großen Erfolg, mit einer großen Resonanz. Sehen Sie, die Volksbühne ist in diesem Jahr wieder Theater des Jahres geworden, und das war die Castorf-Volksbühne, die Theater des Jahres geworden ist. Wenn dann in einer solchen Situation ist es das gute Recht der Politik, alle 5 Jahre über solche Spitzenpositionen neu zu entscheiden. Aber man kann es auf diese Weise oder auf jene Weise tun. Man kann zum Beispiel, wenn man sagt, okay, 25 Jahre sind genug, wir müssen was anderes machen, mal ein paar Menschen, die dazu was beizutragen haben, befragen, macht ihr euch doch mal Gedanken, was wäre eine zeitgenössische Erneuerung oder eine zeitgenössische Fortsetzung dieser Tradition? Und danach gehen wir mal auf die Suche, ob wir irgendjemanden finden, der das kann, der das mal machen könnte. Ne, man darf ja nicht vergessen, als Frank Castorf Intendant wurde, da gab es einen berühmten Theaterwissenschaftler, der hat gesagt, mach den zum Intendanten, entweder in einem Jahr ist der Laden gegen die Wand gefahren oder er wird mit dem Theater ein Weltstar. Wir wissen, was am Ende bei rausgekommen ist. So. Hier ist aber was passiert, hier kam im Grunde so ziemlich aus der Kalten eine Entscheidung, und diese Entscheidung verband sich mit einem inhaltlichen Konzept, was nirgendwo diskutiert werden konnte und auch nirgendwo diskutiert wurde. So. Sondern es wurde im Grunde vom Katheder herab verkündet, ab jetzt ist Volksbühne was ganz anderes. Und das hat mit dem klassischen Repertoire und Ensembletheater nichts mehr zu tun. Und das wurde, glaube ich, von ganz vielen, und ich kann das total nachvollziehen, verstanden als die Beerdigung der Volksbühne, so wie sie war. Und daher die Wut und daher der Frust. Und ich habe ja damals auch gesagt, und ich bleibe im Übrigen dabei, ich halte die Entscheidung nicht für richtig, aber die Entscheidung hat mein Vorgänger getroffen. Es gibt einen Vertrag. Ich bin an diese Entscheidung gebunden.
Ich muss dann doch nochmal, also Sie haben schon was gemacht, was ich auch, als Sie es gemacht haben, habe ich es ja auch gelesen und habe mich echt gewundert, weil es doch relativ ungewöhnlich war. Sie haben nämlich, bevor Sie Ihr Amt angetreten haben, öffentlich diese Berufung kritisiert und gesagt, dass sie für einen Fehler halten. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, wenn ich Herr Derkon wäre, boah, das ist ja ein krasser Typ, der redet erstmal öffentlich über mich statt mit mir.
Also Sie sind ja auch einer von denjenigen, die von Politikerinnen und Politikern einfordern, dass sie irgendwie ansatzweise sowas wie konsistent sind. Und ich habe zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht mal ich selber gedacht habe, dass ich Kultursenator werde, mich öffentlich dazu positioniert. Jetzt ist die Wahl vorbei, jetzt bin ich plötzlich, stehe ich davor, möglicherweise in dieses Amt zu kommen, jetzt soll ich plötzlich das Gegenteil erzählen. Das halte ich dann auch nicht für völlig konsistent. Ich finde, man muss zu einer Position, die man öffentlich geäußert hat, und ich habe sie das erste Mal 2016, im Frühsommer 2016 öffentlich geäußert, dann auch nach einer solchen Wahl stehen. Man kann nicht plötzlich sagen, ja, jetzt bin ich plötzlich im Amt, jetzt sehe ich das alles ganz anders. Die Frage ist, ob ich diese Spielräume tatsächlich habe. Und es ist selbstverständlich, gehört dann natürlich dazu auch, dass man sich zusammensetzt. Aber das Konzept, und es geht mir gar nicht um Herrn Derkon, sondern es geht mir um das Konzept, was sich damit verbindet. Eine Personalentscheidung verbindet sich immer mit einer Konzeptentscheidung. Wenn ich eine neue Intendanz für die Staatsoper berufe, dann verbindet sich das mit einer Konzeptentscheidung. Ich würfle ja nicht und benenne irgendwen. So. Und es war auch klar, dass dieses Plattform, diese kulturelle Plattform, das ist seinerzeit 2015 mit der Berufung öffentlich gemacht worden. Da stand nichts mehr von Ensemble und Repertoire-Theater. So. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob ein öffentlich unterhaltenes Theater mit erheblichen Subventionen und Zuschüssen dann tatsächlich in dieser Weise umgewidmet und teilweise seiner Funktion entkleidet, tatsächlich das Richtige ist. Ich finde, darüber kann man kulturpolitisch streiten und darüber muss man kulturpolitisch streiten. Letzter Satz. Ich habe dann mich mit Herrn Derkon natürlich auch getroffen und wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind über das, was eigentlich für die Volksbühne das Richtige wäre. Ich habe aber auch gesagt, Herr Derkon ist ernannt worden von meinen Vorgängern. Die Entscheidung war demokratisch legitimiert, auch wenn ich den Stil, wie die Entscheidung getroffen worden ist, nicht für richtig finde. Ich finde, so kann man Intendanzentscheidungen in einer solchen Situation nicht treffen. Und ich halte mich an den Vertrag und erwarte das Gleiche umgekehrt.
Aber ich habe da jetzt wirklich keine Aktien drin, aber der Mann war jetzt ja auch nicht irgendjemand. Der hat ja einen tadellosen Ruf da, wo er war, für das, was er dort gemacht hat. Und dann kommt er nach Berlin und wird sozusagen von der Politik eingeladen, muss denken, das ist okay, und wird dann hier gnadenlos verheizt und in einer Art und Weise sozusagen zum Buhmann der Stadt gemacht. Das, also mir tat der sozusagen auch aus der Ferne schon echt leid irgendwann.
Ja, Moment. Also jetzt wird sozusagen der Mythos eines Teils der Berliner Presse bedient, dass ich derjenige gewesen wäre, der mit der Kritik begonnen hätte. Das ist falsch. Und die Kritik richtete sich gegen ein Konzept. Hatte erstmal mit der Person Chris Derkons gar nichts zu tun. Dieses Konzept ist seit 2015 öffentlich. So. Und ich glaube, dass Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker sich in solchen, natürlich sozusagen, ich halte mich an meinen Vertrag und ich kann Ihnen auch eins zusichern. Ich meine, ich war ja letztens in der etwas, in der auch für mich selber durchaus mit Widersprüchen versehenen Situation, Herrn Derkon nicht nur verteidigen zu müssen, sondern sagen zu müssen, ich finde nicht legitim, wenn Leute einen öffentlichen Raum, auch wenn sie kritisieren, was da passiert, sich einfach nehmen und ihn anderen wegnehmen. Also ich habe mich ja umgekehrt auch dagegen positioniert, dass Menschen sich selbst ermächtigen, in diese Volksbühne einzureiten und zu sagen, interessiert uns alles überhaupt nicht
mehr.
Das ist die
Besetzung, das ist jetzt unser Raum. Des Theaters, so. Für die Leute, die das nicht wissen, ganz kurz, ja, Volksbühne wurde besetzt eine Woche lang und am Schluss, glaube ich, dann gab es Angebote an die Besetzer, die wollten die dann nicht annehmen und dann hat, glaube ich, der Innensenator gerobbt. Derkon hat dann gesagt, Polizei rufen, oder?
Wir haben gemeinsam mit den Intendanten mit den Besetzerinnen und Besetzern gesprochen. Sie haben gesagt, sie wollen die künstlerischen Aktivitäten der Intendanz hier nicht stören. Dann haben wir gesagt, na dann ist doch in Ordnung, dann geht doch in den grünen Salon. Dann könnt ihr dort euers machen und hier können die Proben weitergehen. Und dieses Angebot ist dann Und wir hatten den Eindruck, dieses Angebot werde niemals angenommen werden. Und zu dem Zeitpunkt hat der Intendant dann in Rücksprache mit uns entschieden, dass wir mit Hilfe der Polizei die Besetzerinnen und Besetzer auffordern, das Haus zu verlassen. So ist es dann auch gekommen. Vorher haben wir erstmal gesprochen und haben versucht, sozusagen eine Lösung zu finden. Man muss sich ja mal vorstellen, so ein Theater ist ja ein verletzlicher Organismus und ein öffentlicher Raum. Ich kann den ja nicht als Wagenburg zumachen. Ich will mir auch keine Stadtgesellschaft vorstellen, in der Opern und Theater Hochsicherheitstrakte sind und man Gesichtskontrollen machen muss, bevor man reingeht. Es sollen öffentliche Orte sein. Insofern haben wir immer erstmal versucht, eine Lösung zu finden, eine gemeinsame Lösung zu finden, die eben eine deeskalierende Lösung zu finden. Aber ich sage umgekehrt und komme nochmal auf das zurück. Ich finde, natürlich müssen kulturpolitische Konzepte sich Kritik aussetzen. Seit ich Kultursenator bin, habe ich natürlich meine Pflichten aus dem Vertrag gegenüber Christiakon erfüllt.
Aber eine Sache verstehe ich daran tatsächlich nicht. Und das bringt uns jetzt ein bisschen jetzt auch zum Ende unserer Veranstaltung, aber andererseits auch zum Höhepunkt.
Na, da bin ich jetzt mal gespannt.
Naja, nein, es geht um Ihr Selbstverständnis als Politiker und in diesem Amt. Nochmal, Sie sind doch nicht der oberste Spielleiter. Sie entscheiden doch nicht darüber, wie der Künstler Derkon, der ja ein Künstler ist, ob man das jetzt mag oder nicht, aber darum geht's ja gerade nicht, wie der das zu machen hat, oder? Das ist doch nicht Ihr Job.
Das ist ja der Punkt, den ich sage. Ich habe eine kulturpolitische Entscheidung, als ich nicht Kultursenator war, kritisiert.
Ja.
Eine, nämlich die Berufung von Herrn Derkon mit diesem Konzept. So, und ich habe mir den Luxus erlaubt, den sich nicht viele Politiker erlauben, nach der Wahl nichts anderes zu erzählen als vor der Wahl. Dafür kann man mich jetzt kritisieren, ich halte das für richtig so. Ich finde es abenteuerlich, wenn Leute gestern das erzählt haben und nach der Wahl in Funktion plötzlich das Gegenteil erzählen. So, ich hatte mich zu einem Zeitpunkt in dieser Frage geäußert, da war ich noch nicht Kultursenator.
Okay.
So, und jetzt ist es so, jetzt treffe ich solche Entscheidungen selbst. Und ich versuche es auf eine Art und Weise zu tun, die den Einrichtungen gerecht wird, die die Beschäftigten in den Einrichtungen mitnimmt und nicht einfach nur als irgendwie, als sozusagen nachgeordnete Größe betrachtet. Und ich versuche es auf eine Art und Weise zu tun, die den Einrichtungen gerecht wird. So, das ist im Übrigen auch der Punkt, der mich dann vielleicht zumindest, was diese Fragen angeht, Personalentscheidung angeht, von meinem Vorgänger unterscheidet. So, und ich hoffe, ich habe da eine bessere Hand und ich hoffe, ich kann diese Debatten anders vorbereiten und kann sie nicht sozusagen ex cathedra als genau der bessere Spielleiter plötzlich aus dem Nichts heraus der Weltöffentlichkeit präsentieren, sondern mit Leuten gemeinsam nach den für die Einrichtung besten Lösungen suchen.
Wie kommt man denn sanft aus einer so langen, so prägenden und so erfolgreichen Ära wie der Ära Castorf heraus? Es gibt ja auch noch andere Häuser in Berlin, wo jetzt vielleicht sozusagen der Nimbus nicht ganz so groß ist, aber auch mit sehr langen Intendanzen. Wie kommt man sanft aus sowas raus, ohne einen Bruch zu machen? Ist nicht vielleicht ein Bruch manchmal ganz gut, dass man sagt, wir schneiden das jetzt hier ab, weil alles andere wäre eh fake und wäre irgendwie komisch und eine Mumifizierung, die ja auch keiner haben will?
Also es ist jetzt eine relativ abstrakte Debatte, weil wir können das jetzt an verschiedenen Einrichtungen durchdiskutieren. Es gibt keine Regel, dass ein Intendant oder eine Intendantin, gibt es übrigens auch zu wenig von, nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren nicht mehr kreativ ist. Am Ende muss man doch beurteilen, was da stattfindet. Und mein Eindruck war...
Unsere Bundeskanzlerin ist immer noch im Amt und also...
Dazu äußere ich mich jetzt nicht weiter. Ich will einfach nochmal auf die Volksbühne zurückkommen und sagen, Die Volksbühne ist in den vergangenen 5 Jahren aus meiner Sicht kein verknöchertes, altstarriges, rückwärtsgewandtes Theater gewesen, sondern eins der wirklich bewegtesten, eines der kreativsten und der originellsten Theater, die die Bundesrepublik zu bieten hat. Und dass beispielsweise diverse Theaterauszeichnungen an Inszenierungen gegangen sind, dass die Volksbühne immer wieder zu Theatertreffen eingeladen worden ist, dass sie jetzt zum Theater des Jahres gekürt wurde. Spricht das jetzt dafür, dass es langsam mal an der Zeit war, endlich Schluss zu machen? Für mich nicht.
Lieber Herr Lederer, vielen herzlichen Dank für dieses fulminante Schlusswort. Eine Sache möchte ich nur sagen, weil Sie gesagt haben, dass so viele, dass Ihnen so wichtig ist, Leute, also diese Inszenierung, die Derkon gemacht hat auf dem Tempelhofer Feld, da waren ganz, ganz viele Menschen, die, glaube ich, vorher nie ins Theater gegangen sind. Die hat er da alle motiviert, da reinzukommen. Das müsste doch ganz in ihrem Sinne gewesen sein.
Also, ich sag's mal so, dass man auf dem Tempelhofer Feld viele Leute zum Mittanzen begeistert, finde ich eine klasse Sache. Kann ich ganz, ganz, ganz großartig. So. Wie man ein Stadttheater mit Publikum füllt, was sich für neue Dinge interessiert, kann man bei Charmin Langhoff sehen, kann man bei Thomas Ostermeier in der Schaubühne sehen, kann man zum Teil im Deutschen Theater sehen, kann man, glaube ich, jetzt auch bei Oliver Rehse sehen. Und ich habe die Hoffnung, dass man es dann irgendwann demnächst, wenn es dann aufmacht, auch genau. meiner Volksbühne sehen kann.
Okay, dann geben wir Herrn Dacron noch eine Chance. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke, dass Sie hier waren. Tschüss, Wiederschauen aus dem Sendeturm nach Hause.